Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Sachbuchmagazin. Heute mit Büchern rund um die eher dunkle Seite des Internet. Über die teils unheilvollen Mechanismen von YouTube haben wir ja vorhin schon gesprochen. Eine Videoplattform, die leider vielen den Weg so in so einen Kaninchenbau der Selbstradikalisierung bereitet. Wohin das dann führt, wenn scheinbar brave Bürger online immer radikaler und immer brutaler posten und wie der Rechtsstaat mit diesen Gefahren umgeht, davon erzählt das nächste Buch. Kugel ins Hirn, so heißt dieses Buch. Und was es mit diesem Satz auf sich hat, das hören wir gleich. Der Reporter Klaus Scherer hat das Buch geschrieben und auch eine Fernsehdokumentation gedreht. Guten Tag, Herr Scherer.
Hallo.
Ja, die Beispiele Ihres Buches sind krass. Da wird also Menschen ein qualvoller Krebstod gewünscht, Claudia Roth soll hingerichtet werden, Angela Merkel ins KZ gesteckt werden und ein Arzt, der gegen Corona impft, dem gilt dann diese Drohung, die es auf ihren Buchtitel geschafft hat. Dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft es ja. Man sollte meinen, das ist eine klare Morddrohung, wenn das vor Gericht landet. Aber so eindeutig ist das nicht, ne? Wie lief denn dieses Verfahren?
Das war etwas kurios. Es fing vor ungefähr 2 Jahren an mit einem Strafbefehl der Strafverfolger in Göttingen. Das ist eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Hasskriminalität im Internet. Die Staatsanwältin sagte, wir haben die begleitet. Das ist eine Aufforderung zu einer Straftat, dem eine Kugel ins Hirn. Aber das Amtsgericht in Niedersachsen in Bersenbrück hat das nicht so gesehen. Die sagten, ja, das ist eher keine Meinungsäußerung sein. Der Beschuldigte hätte dann auch dargelegt, dass er, Zitat, Tat, das als verbales Wachrütteln gemeint habe.
Wow.
Die Staatsanwaltschaft ging dann in Berufung und es kam dann zurück, also die haben Recht bekommen, dann wurde das zurückverwiesen ans gleiche Amtsgericht, zur gleichen Richterin und dann gab es eine Verhandlung. Und da hat sie ihn wieder freigesprochen, obwohl der eigene Anwalt des Beschuldigten mit einer Strafe einverstanden war. Ich habe dann mit dem Vorgesetzten gesprochen, dem Gerichtssprecher, und habe die Fragen gestellt, die das Publikum auch stellen würde, und sagte, was muss ich denn noch sagen, damit es strafbar ist? Ich meine, der sagte nicht, ich will den verbal wachrütteln, der sagte, dem eine Kugel ins Hirn. Und ihm fehlte die unmittelbare Aufforderung zur Tat mit Zeitpunkt und mit wer macht mit und appellativer Charakter, so nannte er das. Das hat aber nicht lange gehalten, war für mich auch ein Anzeichen, dass sich die Rechtsprechung da doch weiter bewegt. Es landete dann beim Landgericht in Osnabrück und der Richter hat sich nach vorne gebeugt und gesagt, Entschuldigung, mit einer Kugel im Kopf bin ich nicht wach, da bin ich tot. Und das ist die Coolness, die ich auch in dem Buch transportieren möchte. Der Rechtsstaat kann das. Der Rechtsstaat kann
das
cool sein.
Ist ja die Erkenntnis, die ich auch als Leser da mitgenommen habe. Es gibt diese einzelnen Fälle, wo man denkt, wie kann ein Gericht so blind sein, um es jetzt mal juristisch laienhaft auszudrücken. Aber es überwiegt eigentlich der Eindruck, es hat sich eine Menge getan. Der Rechtsstaat lässt sich sowas nicht mehr ganz so sehr bieten wie früher.
Das habe ich auch von dem Richter, dem coolen Richter in Osnabrück mitgenommen. Natürlich hat das Amtsgericht in Bersenbrück da auch argumentiert und Dinge ausgelegt, aber er sagte auch dem Beschuldigten gegenüber, sie leben in einem Land, da gab es diese Kopfschüsse. Wir hatten Kopfschüsse auf einen Politiker. Wir hatten Kopfschüsse an der Tankstelle in Idar-Oberstein. Und das weiß man auch in diesem Land. Deswegen hat sich da auch was geändert. Und Rechtsprechung darf auch in solchen Fällen auch mal härter sein. Nicht um den Beschuldigten nur abzuschrecken, damit er das nicht nochmal macht, sondern auch Nachahmer und andere, die ähnlich unterwegs sind.
Was hat Ihrem Eindruck nach dafür gesorgt, dass der Rechtsstaat jetzt schärfer gegen sowas vorgeht? Ist das dieser Mord an Walter Lübcke oder ist es auch das Gesetz von 2021 gegen Hasskriminalität? Was wirkt da?
Ja, das hängt ja zusammen. Also mir sagten viele Strafverfolger auch, ja, der Mord an Walter Lübcke und natürlich auch Taten zuvor. Aber Lübcke hatte mehr Aufmerksamkeit erregt, weil es eben ein Politiker war. Und viele Kommunalpolitiker haben ähnliche Bedrohungen berichtet. Da sagten viele, das war so ein Meilenstein. Also da wurde uns endgültig klar, wir müssen im Netz mehr unterwegs sein. Das, was sich da abspielt und andeutet und auffordert, haben wir früher oder später im richtigen Leben. Und es war ja auch vorher im Netz nicht straffrei. Nur viele denken bis heute, es passiert ihnen da nichts, weil sie sind da anonym und es wird nicht so richtig ernst genommen. Und das muss sich ändern, sagten die Strafverfolger. Und sie bringen auch mehr zur Anklage, in der Hoffnung, dass die Gerichte mitziehen.
Das fand ich beim Lesen Ihres Buches auch wirklich erstaunlich, das Erstaunen dieser Straftäter, dass sie erstens im Internet überhaupt nicht anonym sind und dass das zweitens eine Straftat ist, jemandem mit dem Tode zu drohen. Wie haben Sie diese Leute erlebt?
Ja, ich habe ja welche besucht, auch am Gartenzaun. Und tatsächlich haben sich manche als ich würde fast sagen, nette Nachbarn entpuppt, mit denen man normal reden konnte. Die sagen, ja, hab ich damals überreagiert, da wurde ja so viel im Netz gepostet, es war Flüchtlingskrise und wir redeten da über einen Mordanruf gegen Walter Lübcke, aufhängen den Drecksack und solche Zitate. Das ging fast als Kavaliersdelikt durch. Der sagt, ja, tut mir leid, würde ich nicht mehr machen und habe ich ihm sogar abgenommen. Gleichzeitig muss ich mir sagen, was passiert da, wenn Leute fast rund um die Uhr dann nachts an ihren Laptop sitzen und sich in Chatgruppen so hochsteigern lassen und Dinge raushauen, die sie für Kleinigkeiten halten, die es aber nicht sind. Die Typologie ist da sicherlich breit. Es gibt auch böswillige, richtige Drahtzieher. Es gibt auch Posts, die werden durch Bots und Trolle hochgejatzt, damit sich diese Dialoge steigern und der Hass auf das System und was immer man dafür hält, noch bevor gefeuert wird. Und es gibt die kleinen Mitläufer, wo man natürlich sagen könnte, die kleinen hängt man, die großen kriegt man nicht, aber die Mitläufer, die applaudieren, die Klaköre sind Teil des Phänomens und die machen erst die Welle zur Welle.
Jetzt haben Sie gesagt, bei manchen haben Sie am Gartenzaun gestanden, mit denen gesprochen. Sie haben auch mit anderen geredet, die das durchaus systematischer betreiben. Einer ist zum Beispiel auch Anwalt, vertritt dann auch andere Hassposter und weiß sehr genau, was er selber sagen darf und was nicht. Ja. Und Sie haben Ermittler begleitet. Wie funktioniert denn da eine Recherche? So ein Strafermittler lässt ja nicht unbedingt einen Journalisten mal eben so als Praktikanten mitlaufen, noch dazu mit Kamera. Sie haben ja auch eine Fernsehdoku gemacht. Wie läuft das?
Das war eine Ausnahme. Also, dass wir solche Zugänge bekommen, ist selten. Normalerweise hören wir nein, laufende Ermittlungen und Vorgesetzte sind nicht einverstanden, geht gar nicht. Hier war es so, nach vielen Vorgesprächen natürlich, dass sie irgendwann sagten, wenn ihr euch an Absprachen haltet, was wir sowieso tun, ich habe auch Beschuldigte, sogar Verurteilte, nie namentlich oder sichtbar gezeigt, die wurden alle verfremdet, dann haben wir das gleiche Interesse, nämlich Prävention. Und der Staatsanwalt in Göttingen, der Oberstaatsanwalt, sagte, was haben wir, wenn wir Prävention erreichen wollen. Eine Hausdurchsuchung morgens um 6 erfährt vielleicht der Nachbar. Wenn der Beschuldigte einen Strafbefehl bezahlt, gibt es nicht mal eine Verhandlung. Deswegen gibt es Strafbefehle, dann kommen sie anonym weg. Selbst wenn es eine Verhandlung am Amtsgericht gibt, steht es mittlerweile vielleicht mal in der Lokalzeitung. Das war's. Das ist keine Breitenwirkung. Deswegen waren nicht alle, aber genug einverstanden, dass wir auch mal mit der Kamera so weit mitgehen, dass wir nie Privatsphären verletzen, aber zeigen, worum es geht und wie er sich anfühlt, wenn morgens um 6 ein LKA-Trupp vor der Wohnungstür steht.
Am Ende hatten Sie einen Film, dann haben Sie dieses Buch noch fertiggestellt und währenddessen, glaube ich, trudelten noch so die letzten Urteile ein, die es dann ja eben doch auch gab. Also am Ende Ihrer Recherche ist das trotz des drastischen Themas ein fast optimistisches Buch?
Es soll ein zuversichtliches Buch sein. Jeder, der schon mal einen Strafzettel bezahlt hat, weil er zu schnell gefahren ist, weiß, wie routiniert ein Rechtsstaat Vergehen abarbeiten kann, wenn er nur will. Und an der Parallele mag man rütteln, aber auch Raser und Verkehrsraudis benehmen sich daneben. Sie achten die Regeln nicht, sie fühlen sich anonym. Sie sind gefährlich, sie sind nicht wenige, aber sie heben den Rechtsstaat nicht aus den Angeln, solange er cool bleibt. Und diese Coolness würde ich mir im Netz wünschen und dazu, wenn ich kann, trage ich gerne bei.
Das sagt Klaus Scherer. Er hat das Buch geschrieben, Kugel ins Hirn. Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft unterwegs mit Strafverfolgern. Das Buch kostet 18 Euro und ist im Drömer Verlag erschienen. Und Herr Scherer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke, gern.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.